Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Längst ist Mali eines der ärmsten Länder der Welt. Zum Synonym für den immer weiter ausufernden und mit dem Islam begründeten Terror in der Sahelzone und Westafrika geworden. Neben Frankreich und der UN will auch die Bundesregierung der Gewalt vor Ort Einhalt gebieten und Mali helfen. Die Bundeswehr verteidigt die Sicherheit Deutschlands jetzt auch in Mali. Zu wenige fragen nach den tieferen Ursachen für Armut und Terror. Ödnis, Wüste, Armut und Gewalt. So war es eben schon immer. Doch vor allem ein Blick in die Geschichte widerlegt dieses so liebevoll gepflegte Afrika-Stereotyp, das so dringend benötigt wird, um vor Ort ungestört Kontrolle auszuüben und sich dadurch vor allem selbst zu helfen. Die Geografie des alten Mali ist nicht zu verwechseln mit den künstlichen heutigen Grenzen des Landes. Zu seinen Glanzzeiten übertraf die Ausdehnung Malis die Größe Westeuropas und reichte im Westen bis zum Atlantik, im Osten bis hinter Gao im heutigen Mali und im Süden bis an die tropischen Küsten Westafrikas. Das mittelalterliche Reich Mali wurde im Jahr 1235 nach Christus vom legendären König Soniata Keita, dem Löwenkönig, gegründet. Wie das Reich Ghana zuvor finanzierte sich Mali von Steuern auf alle Waren, die importiert oder exportiert wurden. Auch die Bürger mussten Steuern entrichten. Mali setzte sich aus kleineren Königreichen zusammen, die jährliche Tribute zu entrichten hatten. Neben Kupfer, Eisen, Elfenbein und Baumwolltuch wurde mit Gold, vor allem Goldstaub und Salz aus der östlichen Sahara gehandelt. Durch den Kontakt mit arabischen Händlern intensivierte sich auch zunehmend der kulturelle Austausch mit der muslimischen Welt. Aus dem mündlich überlieferten Epos des Soniata geht hervor, dass dieser die administrative Organisation des Königreichs entwickelte und eine Versammlung aus hochrangigen Vertretern der kleineren Königreiche innerhalb Malis einrichtete, die als beratendes Gremium des Königs diente. Die Aufgabe dieser Hofbeamten bestand darin, den Herrscher in verschiedenen Staatsfragen zu beraten. Mit anderen Worten, das Reich Mali war keine absolute Monarchie, sondern kann als konstitutionelle Monarchie betrachtet werden, lange bevor diese Idee in Europa entstand. Auch wenn es wissenschaftlich als nicht gesichert gilt, hielten muslimische Chronisten, die Mali bereisten, fest, dass Soundiaka, wie die meisten seiner Nachfolger, zum Islam konvertierte. Damals hatte das Arabische in Teilen Nord- und Westafrikas eine ähnliche Rolle wie das Latein in den Klöstern und Universitäten des europäischen Mittelalters. Doch parallel zum Islam behielten die Menschen ihre eigenen gesellschaftlichen Normen bei. So schilderte etwa der arabische Rechtsgelehrte Ibn Battuta 1304 bis ca. 1369, wie er während seines Aufenthalts in Mali die Frau eines malischen Gelehrten beim Plausch mit einem fremden Mann beobachtete. Ibn Battuta stellte den Ehemann empört zur Rede. Dieser erwiderte: Die Verbindung von Frauen und Männern ist für uns angenehm und Teil guter Manieren, an die nichts Verdächtiges geknüpft ist. Sie sind nicht wie die Frauen in eurem Land. Nach dem Tod Soundiata Keitas im Jahr 1255 erlebte Mali in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts seine zweite goldene Ära unter der Herrschaft des zum Islam konvertierten Mansa Musa. Mit einem festen Heer von etwa 100.000 Soldaten unter dem General Saran Mandian und einer Kavallerie mit 10.000 Pferden gelingt es Mansa Musa, das Territorium Malis zu verdoppeln. Um seinen Vielvölkerstaat regieren zu können, teilt Mansa Musa das Reich in Provinzen auf, die jeweils von einem von ihm persönlich ernannten Gouverneur regiert wurden. Dieser war für Steuern, Sicherheit und juristische Angelegenheiten zuständig. Jeder Stadt stand wiederum ein Bürgermeister vor. Mit immer weiter wachsenden Tributeinnahmen, der weiter zunehmenden Kontrolle über die Handelsrouten und dem Handel mit weiteren lokalen Ressourcen steigt der Reichtum Malis und Mansa Musas zu jener Zeit ins Unermessliche. Noch heute wird der König in diversen Vermögensrankings als reichster Mensch der Weltgeschichte gehandelt. Endgültig in den Fokus der damals bekannten Welt gerät Mali, als Mansa Musa sich, wie es sich für einen guten Muslim gehört, zwischen 1324 und 1325 zur Pilgerreise ins etwa 6500 Kilometer entfernte Mekka aufmacht. Seine Gefolgschaft besteht aus mehreren 10.000 Bediensteten, offiziellen Frauenkindern und zahllosen Kamelen. Für die Reisekasse sollen 100 Kamele jeweils 135 Kilo Goldstaub getragen haben. 500 Sklaven schulterten etwa 3 Kilo des Edelmetalls. Hinzu kamen hunderte Kamele, beladen mit Proviant und Textilien, sowie Reiter, die die riesigen rot-goldenen Banner des Königs schwenken. Auf seiner 8-monatigen Reise bedachte Mansa Musa Bedürftige und Städte mit großzügigen Spenden und ließ demnach jeden Freitag eine neue Moschee errichten. In Ägypten brachte der König schließlich so viel Gold unter die Leute, dass der Wert des auf Gold basierenden Dinars auf Jahre hinaus ruiniert wurde. Damit ist seine Pilgerfahrt das einzige dokumentierte Ereignis der Geschichte, in der ein einzelner Mensch den Goldpreis im Mittelmeerraum direkt beeinflusst hat. Der arabische Historiker Al-Makrisi lieferte dazu folgende Beschreibung. Er war ein junger Mann mit brauner Haut, einem angenehmen Gesicht und guter Figur. Seine Gaben verblüfften das Auge durch ihre Schönheit und Pracht. Kein Wunder also, dass Mansa Musa auch Eingang in eine der wichtigsten Weltkarten des mittelalterlichen Europas, den katalanischen Weltatlas aus dem Jahr 1375, fand. Damit war allerdings auch das Interesse europäischer Händler und Entdecker geweckt. Auf seiner Rückreise wurde er auch von berühmten Architekten jener Zeit begleitet. Und in die Regierungszeit von König Musa fällt die Konstruktion einiger der berühmtesten Bauwerke des alten Mali. Die Handelsstadt Timbuktu erlebte während seiner Regentschaft eine Blütezeit. Noch im 17. Jahrhundert hieß es in der westafrikanischen Chronik Tariq al-Fatah, dass Timbuktu bekannt sei für seine soliden Institutionen, die politischen Freiheiten, die Reinheit der Moral, die Sicherheit der Menschen und ihrer Güter, das Mitgefühl mit den Armen und Fremden sowie die Höflichkeit und Großzügigkeit gegenüber Studenten. Und Timbuktu gewährte zu jener Zeit und noch Jahrhunderte später allen Völkern und Religionen Gastrecht und förderte damit ein Klima intellektueller Vielfalt und Toleranz. Mansa Musa ließ in der Stadt die Sankore-Moschee aus dem Jahr 989 zu einer Universität erweitern. Die Universität beherbergte zwischen 250.000 und 700.000 Manuskripte, was sie auch zur größten Bibliothek Afrikas seit der großen Bibliothek von Alexandria machte. Der Autor Félix Dubois schrieb: Die Gelehrten von Timbuktu standen bei ihren Aufenthalten an den ausländischen Universitäten von Fez, Tunis und Kairo den dortigen Gelehrten in nichts nach. Sie erstaunten die gelehrtesten Männer des Islam durch ihre Ausbildung. Timbuktu war eines der großen wissenschaftlichen Zentren des Islam selbst. Zu den gelehrten Unifächern zählten die Lehren des Koran, Recht, Literatur, Medizin, Chirurgie, Astronomie, Mathematik, Physik, Chemie, Philosophie, Sprache und Sprachwissenschaft, Geographie, Geschichte und Kunst. Bücher galten als eine der profitabelsten Handelswaren und als begehrte Prestigeobjekte in Timbuktu. Der Gelehrte Leo Africanus schrieb etwa 1526 über Timbuktu: Aus dem Verkauf von Büchern soll dort mehr Gewinn erzielt werden als aus jedem anderen Wirtschaftszweig. Um das Jahr 1337 stirbt der wohl berühmteste König Malis und der allmähliche Niedergang Malis setzt ein. Zugleich erwächst eine neue Bedrohung. Europäische Mächte, vor allem die Portugiesen, erkunden ab 1415 die Westküste Afrikas. Sie suchen einen Seeweg nach Indien. Aber auch jenen Schatz, der im Inneren Afrikas liegen soll, und das Schicksal der Region bis heute mitbestimmt. Gold. Im Jahr 1898 beansprucht schließlich Frankreich weite Teile Westafrikas für sich. Um die Gesellschaft vollkommen zu unterwerfen, werden unzählige der für das kulturelle Erbe unschätzbar wertvollen Manuskripte beschlagnahmt und verbrannt. Nach dem durch die NATO forcierten Zusammenbruch Libyens im Jahr 2011 sind es schließlich sogenannte Islamisten, die das Zerstörungswerk fortsetzen wollen. Doch in Nacht- und Nebelaktionen können zehntausende Manuskripte gerettet werden. Dass Afrika angeblich ein geschichtsloser und primitiver Kontinent sei, wie etwa Wilhelm Friedrich Hegel behauptete, war ein notwendiges Argument für die rücksichtslose Kolonisierung und förderte den unbedingten Glauben an die Überlegenheit der eigenen Kultur. Es mag vielen schwerfallen, sich vorzustellen, dass im Mittelalter in Westafrika ein auf ganz Afrika und Arabien ausstrahlendes Zentrum der Wissenschaft blühte. Doch noch heute besingen die Griots genannten Überlieferer der Geschichte die glanzvollen Zeiten Malis.